Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute setzen wir unsere Reihe zur Bundestagswahl fort. Es geht um das gemeinsame Programm von CDU und CSU. Derzeit sieht es ja so aus, als würde die nächste Regierung auch wieder mit Unionsbeteiligung stattfinden. Von daher wollen wir uns mit den Plänen der Christdemokraten besonders genau beschäftigen. Was droht uns da oder können wir in freudiger Erwartung sein?
Naja, zumindest so blumig, wie die Einleitung geschrieben ist, können wir, glaube ich, doch in freudiger Erwartung sein auf die nächste Regierungsbeteiligung, Wolfgang. Also gleich in der Einleitung des Wahlprogramms werden große Reden geschwungen und da heißt es: Wir haben in der unionsgeführten Bundesregierung vieles erreicht. Unsere Politik für Wachstum und solide Finanzen hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pandemie umfassend handeln konnten. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus, für die Impfstoffrevolution und umfassende Hilfen für Betriebe und Beschäftigte. Das ist nicht selbstverständlich und nicht garantiert. Erfolg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis harter Arbeit.
Ja, und diese haben viele geleistet, nur niemand bei der CDU, kann man schon mal festhalten. Vor allem das Ergebnis von Sparsamkeit ist das ja. Ja. Denn nur weil wir die Jahre zuvor so schön gespart haben, konnten wir in der Krise Kurzarbeitergeld und Unternehmenshilfen zahlen. Das war ja so, dass das alles in einem Tresor angehäuft wurde.
Das wie bei
und dann
Onkel
hat man
Dagobert
gesagt, jetzt brauchen wir das Geld. Und dann hat man den Tresor aufgemacht und gesagt, Gott sei Dank, wir haben so schön gespart. Hier ist es. So behauptet das eigentlich die Union. Und dass wir nun so viel Geld ausgeben können, das bedeutet natürlich auch, dass wir in Zukunft wieder sparen müssen. Denn an der Schuldenbremse soll nicht gerüttelt werden. Und das hat ja auch Angela Merkel, für mich die Kanzlerin der sozialen Kälte, bereits vor wenigen Monaten im Bundestag nochmal verlautbaren lassen. Da hat sie also nochmal versucht, die Bevölkerung aufs Beste zu desinformieren. Da sagte sie, wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, was öffentliche Schulden bedeuten. Es bedeutet natürlich die Belastung künftiger Haushalte. Es bedeutet die Notwendigkeit, das zurückzuzahlen. Und es bedeutet Einschränkungen für die künftigen Ausgaben und für künftige Generationen.
Ja, die Linksliberalen, die haben Merkel ja wahnsinnig gefeiert für ihre emotionalen Reden in der Corona-Krise. Leider
ja,
haben
vor allem
sie
bei Twitter, ne? Vor allem bei Twitter. Das liegt aber auch daran, dass das wirklich Leute sind, die einfach sehr schlicht geistig sind und auch wirklich keinerlei Ahnung von Wirtschaft haben. Also das ist wirklich, die können nur irgendwie Gefühl und können auf Anreize reagieren. Das ist ja auch jetzt wieder bei der Hochwassergeschichte, bei der Flut zu sehen. Wenn Merkel händchenhaltend irgendwo rumläuft, dann ist man sofort, sagt man, ja, dieser tolle soziale Führungsstil, wo man einfach sagen muss, nee, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat halt eine Krankheit und muss hin und wieder gestützt werden. Und da stützt dann auch Merkel. Aber trotzdem macht man natürlich eine vollkommen unsoziale Politik.
Also für mich sind das Powerfrauen, Wolfgang. Und ich bin froh, dass
Wahnsinn.
Die, ja, auch, wenn wir nur von Frauen regiert werden würden. Ja, also, da wurde sie viel gefeiert von den Linksliberalen. Leider haben die nicht so ganz mitbekommen, dass sie auch das unsoziale Programm der Unionsparteien für die Bundestagswahl da auch schon vorweggenommen hat in ihren emotionalen Reden. Und in diesem Programm, da gibt es vor allem zwei Dogmen. Erstens, sparen, sparen, sparen. Und zweitens, der Markt wird es schon regeln. Wortwörtlich heißt es, wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Durch die hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie sind die finanziellen Spielräume des Staates deutlich eingeschränkt. Neue Schulden oder Steuererhöhungen wären aber der falsche Weg. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum, das unserem Staat finanzielle Spielräume eröffnet. Und auch da würde ich sagen, da könnte man ja mal in der Union auf die Idee kommen, bei der EZB nachzufragen. Denn letztlich ist es eigentlich so, dass die Europäische Zentralbank die ganze Zeit nichts anderes macht, als neues Geld für den deutschen Staat zu drucken. Das hat man jetzt das ganze vergangene Jahr gemacht. Da könnte man ja nachfragen, ist es denn wirklich so, dass da die Spielräume des Staates eingeschränkt sind? Und da würde man bei der EZB sagen, nein, wir machen das noch 100 Jahre weiter. Aber davon will die CDU natürlich nichts wissen.
Nein, das Konzept heißt, der Staat zieht sich zurück, den Unternehmen senken wir noch schnell die Steuern und dann wird schon wieder alles irgendwie ins Lot gebracht.
Ja, ganz genau so ist es, denkt zumindest die CDU, aber dazu später. Bleiben wir nochmal bei der Einleitung und bei der Vision der CDU, bevor wir so konkret werden. Da heißt es nämlich, wir wollen, dass Deutschland eine starke Heimat bleibt, in der möglichst viele Menschen nach ihrem persönlichen Glück streben können. Damit wird natürlich auf den American Dream angespielt, auf das Streben nach Glück, das Pursuit of Happiness. Und dieses Streben nach Glück, das darf natürlich auf gar keinen Fall gemeinschaftlich stattfinden, denn das wäre ja Sozialismus, Wolfgang. Wir haben für diese Aufgabe die richtigen Werte und Prinzipien. Vernunft statt Ideologie, Innovationen statt Verbote, soziale Marktwirtschaft statt sozialistischer Umverteilung, Chancen statt Ängste, Respekt statt Bevormundung für Familien, christliches Menschenbild und gesellschaftliche Vielfalt statt vorgefertigter Lebensentwürfe für jeden Einzelnen.
Unsere soziale Marktwirtschaft. Bei all diesen Floskeln kann einem manchmal wirklich Angst und Bange werden, aber sehen wir uns an, was nun folgt. Es ist nämlich verwunderlich, welches Thema die CDU nach dieser Einleitung als erstes setzt. Das drängendste Thema jetzt für die Union in diesem Programm, Außenpolitik. Das Modernisierungsjahrzehnt, heißt es da, mit dem wir Deutschland weltpolitikfähig machen. Weltpolitikfähig machen, toll, ne? Kann nur mit neuer außenpolitischer Stärke gelingen. Die Grundlage unseres weltweiten politischen Handelns ist und bleibt dabei das christliche Menschenbild. Natürlich. Wer hätte daran auch nur den geringsten Zweifel? Weiter heißt es, wir bekennen uns dazu, dass Deutschland aktiv zur internationalen Krisenbewältigung und zur Gestaltung der Weltordnung beiträgt in der Europäischen Union, der NATO, den Vereinten Nationen und weiteren internationalen Organisationen.
Ja, und man fragt sich dann bei der Lektüre, wen will denn die CDU damit ansprechen? Denn der durchschnittliche CDU-Wähler, der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht für Einsätze im südchinesischen Meer begeistern können, wie wir es jetzt kürzlich gesehen haben. Vielleicht schreibt man solche Passagen in Wahrheit aber auch für transatlantisch begeisterte Journalisten, wer weiß. Dafür sprechen jedenfalls Sätze wie: Russland fordert unsere Werte heraus. Wir wollen nicht, dass daraus wieder eine ernsthafte militärische Bedrohung für uns in Europa wird. Ja, das sind Sätze, die muss man zweimal lesen. Wir wollen nicht, dass aus Russland wieder eine ernsthafte militärische Bedrohung für uns Deutsche in Europa wird. Ja, Wolfgang, da müssen wir wirklich aufpassen, na, dass wir da auf Zack bleiben, weil ansonsten kommen die Russen hier wieder einmarschiert wie früher. Du weißt noch, ne, da hier damals.
Ach so, ich hatte es irgendwie anders im Kopf mit der Geschichte, aber naja, die Union wird schon recht haben mit dem, was sie da schreibt. Ne? Da müssen wir einfach mal vertrauen. Russland und China werden im Programm gleich als Konkurrenten dann ausgemacht, China sogar als systemischer Rivale. Da muss man sich natürlich zur Wehr setzen und das tut man am besten, indem man den Verteidigungshaushalt ordentlich erhöht. Da heißt es, wir stehen zu unseren Zusagen im Rahmen der NATO und der EU, den Verteidigungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandsprodukts weiter zu erhöhen. Das heißt, auch wenn der Staat angeblich sparen muss für eine Erhöhung des Militärhaushalts, reicht das Geld immer. Das sind wehrhafte Konservative. Schon jetzt liegt der Verteidigungshaushalt der Bundesrepublik bei knapp 47 Milliarden. Und wenn Deutschland das 2%-Ziel erfüllen sollte, könnte es alleine ähnlich so viel Geld für Rüstung ausgeben wie Russland.
Ja, nicht nur in der Militärpolitik, auch in der europäischen Wirtschaftspolitik zeigt man sich rückwärtsgewandt, eigentlich völlig von vorgestern. Besonders wichtig ist es der CDU, Zitat, die Fiskalregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Fiskalvertrags nach der Corona-Pandemie zügig wieder in Kraft zu setzen und sie weiterzuentwickeln, ohne sie aufzuweichen. Heißt, könnte sogar noch verschärft werden. Die Schuldenquote soll schnellstmöglich wieder unter 60% des BIP gesenkt werden. Und die CDU schreibt außerdem, wir bekennen uns zur Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Geld- und Finanzpolitik müssen getrennt bleiben. Wir lehnen deshalb eine monetäre Staatsfinanzierung ab. Das übergeordnete Ziel der EZB bleibt die Wahrung der Geldwert- und Finanzstabilität. Ja, ist ja schön, dass die CDU monetäre Staatsfinanzierung ganz doof findet und eine unabhängige Zentralbank will. Nur der Witz ist ja, dass die EZB gerade wegen ihrer politischen Unabhängigkeit, weil sie von solchen Heinis wie Unionspolitikern unabhängig ist, den ganzen Tag und seit vielen Jahren schon nichts anderes tut, als monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben.
Nun, das sagt man jetzt aber besser nicht der CDU. Ein kleiner Lichtblick in der Geldpolitik ist aber immerhin, die CDU unterstützt den digitalen Euro, verspricht aber, dass das Bargeld erhalten bleiben soll. Es sei gelebte Freiheit, immerhin, da werden wir uns einig. Das dritte Kapitel lautet dann Neuer Wohlstand mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen Industrieland. Da sind wir mal gespannt. Zuallererst wird natürlich wieder die soziale Marktwirtschaft besungen. Dann heißt es, gerade auch im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung setzen wir auf die Ordnung des Marktes durch den Staat. Ein starker Staat ordnet die Wirtschaft und bestimmt die Regeln, nimmt aber selbst nicht am Geschehen teil. Also nicht wie Joe Biden.
Genau, nicht wie der. Also das ist eigentlich so das alte ordoliberale Ideal, wonach der Staat nicht als Spieler auftreten soll, sondern nur als Schiedsrichter.
Das und die haben ja auch nichts jetzt gelernt. Also das ist ja interessant, dass ja gerade man auch nochmal so deutlich macht, Amerika ist unser Vorbild, unser Bündnispartner und wenn die wollen, dass wir die Rüstungsausgaben erhöhen, dann tun wir das natürlich auch, leisten da Folge. Aber man orientiert sich ja jetzt nicht mal an einer Politik von Biden, sondern macht ja eigentlich hier so Trump, ne? Also ja. Der Laschet ist ja auch so ein kleiner Trump im Prinzip und man macht jetzt aber auch so komische Versprechungen, die eigentlich nichts sagen. Das sind ja ganz viele Containerbegriffe, die man alles reinwerfen kann, wieder rausholen kann, was man möchte. Aber es ist sehr interessant, dass man jetzt nicht mal sagt, wir haben da gesehen, Joe Biden macht das sehr gut und das ist ja unser großes Vorbild und daran orientieren wir uns mal. Und ich glaube, Stefan Schulz hatte das ja auch so formuliert, dass das eigentlich auch so ein Abschiedsbrief an junge Leute ist, dieses Programm. Und das kann man ja hier auch ganz deutlich dran sehen.
Ja, witzig ist aber auch, wie falsch das einfach teilweise ist, was beschrieben wird. Also da heißt es halt, ein starker Staat ordnet die Wirtschaft und bestimmt die Regeln, nimmt aber nicht am Geschehen teil. Gut, dann ist ja Deutschland und wir werden jetzt seit 16 Jahren von der CDU am Stück regiert, ein sehr schwacher Staat anscheinend, denn es ist ja einfach so, dass der Staat der größte Arbeitgeber überhaupt ist. Es ist so, dass der Staat massenhaft Subventionen ausschüttet, ob die jetzt sinnvoll oder nicht sind, das muss man jetzt im Einzelnen bewerten. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass der Staat nicht einfach nur Schiedsrichter ist, sondern ganz aktiver Mitspieler und dauerhaft in den Markt eingreift. Also mit der bundesdeutschen Realität hat diese Beschreibung, die die CDU da abgeht, überhaupt nichts zu tun. Wahrscheinlich dient diese Beschreibung eher so als Rechtfertigung, warum man den Unternehmen Gutes tun muss. Denn es ist ja laut CDU nicht der Staat, sondern nur die Privatwirtschaft, die für Wohlstand sorgt. Und dann schreibt man, wir werden ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet, sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Unser Ziel, die Macherinnen und Macher sollen ihre Tatkraft zuallererst dafür einsetzen, erfolgreich zu wirtschaften und nicht für die Erfüllung bürokratischer Pflichten, denn das bringt unser Land voran.
Bürokratieabbau. Jeder kennt das von Kindheitsbeinen an, ist das immer wieder auf Plakaten zu lesen. Ja. Es ist so ein Lieblingswort der CDU. Bei der FDP findet man das natürlich auch. Steuern sollen aber auch gesenkt werden. Die CDU will die Unternehmenssteuern weiter senken auf maximal 25%. Außerdem soll der Soli auch noch für die ganz reichen Einkommensbezieher abgeschafft werden, damit die auch endlich mal ein bisschen entlastet werden, die Armen. Und mittlere und kleinere Einkommen, die möchte man auch entlassen. Aber es steht im Programm nicht mal irgendwie, wie man die genau entlastet. Also konkrete Zahlen sucht man dort vergebens. Das ist einfach mal so reingeschrieben, kann man ja mal gucken, was man am Ende draus macht, aber es gibt keine konkreten Zahlen. Und das ist ja bei anderen Parteien, haben wir gesehen, anders. Zum Beispiel bei der Linkspartei oder auch der FDP, da ist das konkret ausgeführt.
Ja, es ist ja auch jetzt nicht so schwierig, einfach zu sagen, diese und jene Einkommensteuertarife wird es geben. Ja. Also so kompliziert ist das Ganze nun auch nicht. Witzigerweise, und das fand ich eigentlich am schönsten, das konnte man beobachten, dass Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, der wurde dann im ZDF-Sommerinterview auch nach den Steuersenkungen gefragt, die im Programm stehen. Und da meint er, ja gut, das wird es wahrscheinlich jetzt doch nur geben, wenn der Staat sich das leisten kann. Also da muss man doch realistisch sein. Und man hat da so ein bisschen den Eindruck, dass ihm da jemand geflüstert hat, dass es wahrscheinlich doch schwierig sein könnte, Steuern zu senken, keine Schulden zu machen und gleichzeitig den totalen Kollaps zu verhindern, auch wenn das Wahlprogramm das propagiert und auch wenn vor allem die CSU das gerne hätte. Also der ist es vor allem wahnsinnig wichtig anscheinend mit den Steuersenkungen. Aber anscheinend hat man da bei der CDU schon verstanden, eigentlich können wir uns das gar nicht leisten, wenn wir gleichzeitig auch keine Schulden machen wollen.
Ähnliches haben wir ja bei der FDP auch schon gesehen. Da wurde Parteichef Lindner gefragt, wie er denn das Kunststück vollbringen wolle, viel zu investieren, Steuern zu senken und keine Schulden aufzunehmen. Da meinte er dann, es ginge ihm erst einmal darum, dass die FDP dafür sorgt, dass die Steuern nicht weiter erhöht werden. Aber das ist ja schon was ganz anderes, ne? Anscheinend hat man also sowohl in der Union als auch in der FDP erkannt, dass jetzt gerade dann doch nicht der richtige Zeitpunkt für Steuersenkungen ist. Wichtig ist, dass es nicht allzu viele Leute jetzt mitbekommen, damit sich vielleicht mal rundspricht, dass man bei anderen Parteien vielleicht tatsächlich Steuern sparen könnte, wenn man nicht extrem reich ist.
Ja, und ins Wahlprogramm kann man es einfach trotzdem schreiben. Klingt ja, ja einfach immer
alles
nett.
Mal reinschreiben, ja. Was man weiß, wie beim Abi, ne? Bei
der Prüfung. Und Vermögenssteuer, big surprise, ist doof. Also Vermögenssteuer ist richtig doof. Erbschaftssteuer erhöhen ist auch ganz doof. Das ist tabu. Denn beides würde vor allem die wirtschaftliche Substanz Deutschlands gefährden und Arbeitsplätze kosten. Gut, ja. Das stimmt jetzt so pauschal überhaupt nicht. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, beispielsweise eine Erbschaftssteuer so zu gestalten, dass sie nicht Unternehmensstrukturen, nicht die Substanz der Unternehmen gefährdet. Das hast du ja auch kürzlich bei 13 Fragen nochmal klar gemacht, dass das möglich wäre. Aber nun gut, damit will man bei der CDU natürlich nichts am Hut haben.
Bei der Beschäftigungspolitik schlägt die Union fast schon sozialdemokratische Töne an, aber auch nur Töne. Die Sozialpartnerschaft und die Betriebsräte, die sollen gestärkt werden. Da heißt es, die Sozialpartnerschaft, die Tarifautonomie und die Mitbestimmung haben wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland eine weltweit führende Industrienation geworden ist. Zitat Ende. Das klingt erstmal sehr schön. Genauso wie die Aussage, dass sachgrundlose Befristungen die Ausnahme bleiben sollen. Man fragt sich nur, ja, aber dann verbietet sie doch einfach. Aber Verbote will man ja in der CDU vermeiden. Man will keine Verbotspolitik, keine Verbotspartei sein. Daher sollen sachgrundlose Befristungen nur 2 Jahre andauern dürfen. Und dazu gibt es dann auch noch so ein, ja, fast rührendes Versprechen. Missbrauch werden wir verhindern.
Auch will man anstelle der täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit, so wie es auch die FDP fordert, um für mehr Flexibilität zu sorgen. Wie Arbeitnehmerrechte konkret gestärkt werden sollen, wird komischerweise leider kaum ausgeführt. Interessant ist aber, dass die Union die Schaffung von Coworking Spaces gerade im ländlichen Raum unterstützen will, Zitat, um digitales Arbeiten nachhaltig, dezentral und zukunftsfähig zu organisieren. Das ist jetzt tatsächlich mal ein etwas innovativerer Ansatz. Dadurch könnte vielen Menschen auf dem Land viel unnötige Pendelei zur Arbeit erspart werden, wenngleich auch dort wahrscheinlich die Frage berechtigt wäre, kann man das dann nicht einfach auch im Homeoffice machen?
Ja, aber im Homeoffice brauchen wir dann auch mal Internet. Das müssen wir dann mal gucken, wie wir das in den ländlichen Regionen lösen.
Die braucht man aber in Coworking Spaces auch.
Die braucht man da auch, aber da sind wir mal sehr gespannt, wenn du, Robert, eines Tages mal wirklich Berlin-Mitte verlässt und mal guckt, was sonst noch in Deutschland los ist, wird sie vielleicht verwundert sein. Ja, ganz richtig. Alles im Allen bleiben die Vorschläge, wie der Arbeitsmarkt modernisiert werden soll, sehr vage. Es gibt blumige Formulierungen, aber eigentlich ist das alles reichlich unambitioniert. Aber wie steht es denn nun mit der Sozial- und Rentenpolitik? Die Rente ist für die CDU natürlich ein wichtiges Thema, denn wir wissen um die Demografie der Deutschen. Dazu schreibt dann die CDU, die beste Rentenpolitik ist gute Wirtschaftspolitik, denn je mehr Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten, desto besser ist es für die Rente. Das stimmt, damit hat sie völlig recht. Man kann übrigens auch damit mal sehr gut Migration rechtfertigen, was natürlich nicht getan wird von der CDU, ne? Also wenn mehr Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten, also wenn wir mal mehr Migranten aufnehmen würden, die hier arbeiten, dann würde man auch sehr viel für die Rente tun. Aber ja, nur
die
mal
besten
so nebenbei.
Köpfe, die dürfen schon kommen. Also die besten Köpfe, die dürfen natürlich kommen. Ja. Aber ansonsten natürlich alles sehr kontrolliert.
Ja, ich hoffe, das sind bessere Köpfe als die der CDU, die dann kommen. Wieso gibt es denn so viele Menschen, die nicht in die Rentenversicherung einzahlen? Das könnte man ja auch gesetzlich ändern, aber das will man natürlich nicht, denn man würde damit eine Wählerklientel vielleicht verunsichern, nämlich die Beamten.
Ja, und warum ist es so, dass es maximale Grenzen gibt, wie viel man da in diese Rentenkassen einzahlen kann? Da wird einfach Halt gemacht bei besonders hohen Einkommen und darüber hinaus müssen die nicht zusätzlich zahlen, wohingegen der Rest der Bevölkerung proportional einen bestimmten Teil des Einkommens einzahlen muss. Auch das ist ja nicht unbedingt gerecht, aber gut. Wichtig ist nicht nur die Anzahl der Beschäftigten, sondern auch deren Entlohnung. Höherer Mindestlohn wäre auch gar nicht so schlecht für die Rentenkassen. Der Mindestlohn ist aber, das ist jetzt kein Spaß, also der Mindestlohn ist gar kein Thema im Wahlprogramm der CDU. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo der Mindestlohn auch nur erwähnt wird. Da geht es aber eigentlich gar nicht um den Mindestlohn, sondern es geht um Minijobs. Und das zitiere ich jetzt einfach mal. Wir werden die Minijobgrenze von 450 auf 550 Euro pro Monat erhöhen und diese Grenze mit Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig überprüfen.
Die Entwicklung des Mindestlohns, wer ist denn nochmal dafür verantwortlich? Ah ja, richtig, das wird ja gar nicht bestimmt durch irgendwelche ominösen Kräfte. Es ist ja die Regierung, die verantwortlich ist für die Höhe des Mindestlohns. Nun ist der Mindestlohn ein extrem wichtiges politisches Instrument. Wie kann es also sein, dass es überhaupt kein Thema in dem Programm ist? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die CDU sich mit ihren panischen Warnungen vor einem Mindestlohn bis auf die Knochen blamiert hat. Das wäre im Übrigen auch mal was, worauf man, wenn man jetzt Journalist ist, zum Beispiel bei ZDF oder ARD, mal ansprechen könnte. Auch das hätte man ja mal auch zu solchen Bilanzinterviews machen können oder so. Das kommt aber dann nicht. Ne? Also da wird auch Merkel oder so nicht mit behelligt, dass man einfach mal sagt, sie haben einfach jahrelang Unfug erzählt. Über Jahre hinweg hat man behauptet, der Mindestlohn sei Gift und oh wei, was wird passieren mit der Wirtschaft? Alles bricht zusammen, Kapitalflucht, die Unternehmer, die rennen ins Ausland. Ja, dann wurde er eingeführt, nichts Schlimmes ist passiert, sondern man hat das Leben vieler Leute ein bisschen verbessert. Ja, das Thema schweigt man also lieber tot und versucht, den Niedriglohn niedrig zu halten.
Ja, und natürlich will man übrigens auch kein Grundeinkommen, kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn wir gleich noch über das Thema Rente ausführlicher noch sprechen. Und wir können übrigens ja auch eine ähnliche Taktik bei den sogenannten Top-Ökonomen sehen, also beim Thema Mindestlohn. Da sieht man auch, verdammt, der hat ja in Wahrheit gar keine Jobs gekostet. Von daher konzentriert man sich jetzt darauf zu sagen, gut, wir müssen akzeptieren, dass er leider da ist, auch wenn wir jahrelang Lobbyarbeit dagegen gemacht haben wollen. Und jetzt versuchen wir, weitere Erhöhungen zumindest zu verhindern oder zumindest klein zu halten. Vielleicht erinnern sich manche an die Folge, wo wir auch von einem der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute zitiert hatten. Die sagten dann, ja, der Mindestlohn ist jetzt da, ist ja auch okay, aber jetzt nicht erhöhen, weil ansonsten zahlen die Unternehmen den nicht mehr und setzen sich damit übers Gesetz hinweg. Und das war dann so die Ausrede, warum man den bitte nicht erhöhen soll. Aber nochmal zurück zur Rentenpolitik. Grundeinkommen will man nicht. Und man sagt noch dazu, unsere Lebenserwartung wächst erfreulicherweise immer weiter. Das Renteneintrittsalter steigt daher in kleinen Schritten auf 67 Jahre im Jahr 2030 an.
Danke dafür, Dachdecker, Krankenpfleger, die werden vor allem begeistert sein. Die Rente soll jedenfalls wie jetzt auch auf drei Säulen stehen, staatliche, betriebliche und private Altersvorsorge, wobei die private Altersvorsorge staatlich gefördert werden soll. Es heißt, wir werden Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Einbeziehung.
Gut, und was wären denn das für Kriterien, die an ein solches Finanzprodukt angelegt werden? Das wäre ja auch mal spannend. Geht es da zum Beispiel um Nachhaltigkeit? Wäre eine interessante Frage, aber das sagt man da nicht so genau. Kann man sich ja vielleicht später noch ausdenken. Es soll also mit Hilfe des Staates noch mehr Geld in die Bankinstitute, in die Aktienmärkte gepumpt werden. Und das wahrscheinlich sogar bald schon von Geburt an. Dafür kann eine Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an ein guter Baustein sein. Wir werden prüfen, wie man die Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur Anlage in einem Pensionsfonds mit Schutz vor staatlichem Zugriff ausgestalten kann. Unser Ziel ist es, mit einem attraktiven Instrumentenmix Altersarmut wirksam zu vermeiden. Und ich finde das wirklich wunderbar, dass man dann auch mal sagt, der Staat hilft dabei, Geld in einem Pensionsfonds zu tun, aber der Staat hat dann keinen Zugriff mehr darauf. Also die Ablehnung des Staates, den man selbst führt, ist so groß, dass man das dann nochmal ganz klar macht.
Ja, beziehungsweise es ist natürlich auch diese große Angst, was ist denn, wenn dann mal irgendwo Geld gebraucht wird, dann wird das ja da genommen, weil die denken ja immer wie bei so einem Privathaushalt darüber nach. Ja. Und dann ist irgendeine Krise und dann holen die uns die Pensionsansprüche plötzlich wieder weg. Also das ist das und das würde man ja auch, also schön, dass sie es reinschreiben, denn man traut der CDU ja auch tatsächlich zu, dass sie es machen würde. Ja. Also das ist ja vollkommen klar. Ob das aber wirklich auch reicht, damit die Rente sicher ist, wie das ja Norbert Blüm immer versprochen hat, das ist doch sehr zweifelhaft, wie wichtig die CDU das Thema Ungleichheit nimmt. Das wiederum sieht man daran, dass das Wort im gesamten Programm exakt nullmal vorkommt. Stattdessen werden arme Menschen weiter schikaniert. So schreibt man im Programm. Wir starten eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, um zum Beispiel Sprachkompetenzen und Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Wir werden jedem ein Angebot machen, damit die Betroffenen wieder für sich selbst und andere sorgen können. Wir stehen zum Fördern und Fordern. Deshalb werden wir auch die Sanktionsmechanismen im SGB II beibehalten.
Heißt, Arbeitslose werden weiterhin in sinnlose und mitunter auch erniedrigende Maßnahmen gesteckt, damit sie nicht in der offiziellen Arbeitslosenstatistik auftauchen und damit sich die Regierung dann nochmal ordentlich bauchpinseln kann. Und wer nicht spurt, dem wird das Existenzminimum einfach gekürzt. Das zum Thema christliche Werte. Immerhin junge Menschen aus Hartz IV Bedarfsgemeinschaften, die sollen einen Ticken besser gestellt werden. Derzeit wird ja Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Hartz IV Haushalten ein großer Teil ihres selbstverdienten Einkommens indirekt wieder abgenommen, indem man das einfach den Eltern vom Hartz-IV-Satz abzieht. Zumindest da soll sich was tun. Dort heißt es, Hinzuverdienstregeln für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr und während der Ausbildung zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss in Bedarfsgemeinschaften werden wir im Rahmen des Jugendschutzes ebenfalls deutlich ausweiten.
Deutlich ausweiten. Auch da wäre mal eine Zahl ganz nett. Das gesamte Programm ist aber wahnsinnig inkonkret. Wir senken die Steuern für die Mittelschicht. Ja, aber dann sag doch mal, wie sieht's denn aus mit den Steuertarifen? Kriegen andere Parteien ja auch hin? Letztlich handelt es sich um sehr ungenaue Absichtsbekundungen, von denen sich niemand etwas kaufen kann. So auch in der Gesundheitspolitik, da schreibt die CDU, unser Leitbild ist eine medizinische und pflegerische Kultur, die dem ganzen Menschen dient. In der Corona-Pandemie hat unser Gesundheitssystem gezeigt, welche Stärken, ich würde mal sagen Personal, es hat und welche Schwächen, in Klammern Jens Spahn, wir noch daran arbeiten müssen. In einem zukünftigen Gesundheitswesen setzen wir deshalb auf stärkere vernetzte Zusammenarbeit der einzelnen Akteure und festhalten, nutzen das Potenzial der Digitalisierung.
Ja, zu wenig Digitalisierung, daran krankt unser Gesundheits- und Pflegewesen. Also jetzt mal Spaß beiseite, natürlich ist es hervorragend, wenn digitale Prozesse zum Beispiel für mehr Effizienz sorgen und damit auch das Personal entlasten. Aber es ist schon bemerkenswert, wie oft die CDU auf die Segnungen der digitalen Welt verweist. So als würden die Arbeitsbedingungen in der Pflege einfach durch ein bisschen mehr digitales Prozessmanagement, ein bisschen mehr Pflegeroboter wahnsinnig stark verbessert. Es ist nicht sonderlich überzeugend, genauso wenig wie die Tatsache, dass die CDU weiterhin eine Zwei-Klassen-Medizin nicht nur akzeptiert, sondern will, eine Einheitsversicherung. Und Schritte dahin lehnen wir ab.
Blicken wir zum Schluss noch auf Umwelt und Klima. Wie hält es da die CDU mit? Was möchte man tun? Sie will vor allem es, wenig überraschend, den Markt regeln lassen. Da heißt es, mehr Emissionshandel möchte man und mehr CO2-Bepreisung. Gleichzeitig soll aber dafür gesorgt werden, dass Produktionsprozesse nicht in Drittstaaten mit geringeren Klimaschutzstandards verlagert und Emissionen dort weiterhin ausgestoßen werden. Und das ist ja tatsächlich sinnvoll, denn gerade erleben wir das ja immer wieder, dass man dann gerne auf den steigenden CO2-Ausstoß in anderen Ländern verweist, dabei aber dann vergisst, dass dort Produkte für uns produziert werden, wir also eigentlich dafür verantwortlich sind.
Beim Thema Nachhaltigkeit will die CDU auch die Wegwerfgesellschaft beenden und Kreislaufwirtschaft stärken. Klingt erstmal wunderbar, aber eigentlich geht es ja nur um Recycling und um einen lokalen Abbau von Rohstoffen. Das ist ja auch schön, nur warum geht man nicht viel weiter? Man könnte mit extrem, wirklich extrem moderaten Maßnahmen schon einiges doch zum Thema Wegwerfgesellschaft verbessern. Also wir haben ja letzte Woche zum Beispiel über Mobiltelefone gesprochen, über die geplante Obsoleszenz, ja, dass Hersteller einfach sagen, ja gut, kurz nachdem die Garantie ausläuft, geht das Ding dann zufälligerweise immer kaputt. Sowas könnte man ja anders regeln, da könnte man zum Beispiel ein Recht auf Reparatur einführen. Das fordern zum Beispiel die Grünen. Also Hersteller sollen in Zukunft angeben, wie lange es Reparaturservices oder auch Softwareupdates bei bestimmten Geräten geben wird, damit die geplante Obsoleszenz eingeschränkt wird. Das ist überhaupt keine radikale Forderung, aber wenn man eine Wegwerfgesellschaft beenden will, dann sollte man über genau so etwas nachdenken. Aber das findet dort bei der CDU nicht statt.
Die Lebensmittel Verschwendung soll auch halbiert werden. Das ist löblich. Erreichen will die CDU das, indem Spenden an Tafeln und ähnliche Institutionen vereinfacht werden. Aber auch hier fragt man sich, warum denn nicht mal verpflichtend? Ist das jetzt schon Verbotspartei? Ist das schon zu radikal oder was? In Frankreich gibt es das Gesetz ja seit 2016. Große Lebensmittelhändler dürfen Lebensmittel nicht unbrauchbar machen und entsorgen.
Ja, nicht allzu ambitioniert zeigt man sich auch im Bereich Mobilität und Transport. Ja, man will eine Stärkung der Bahn, auch in Europa. Man will Nachtzüge, man will mehr Güterverkehr auf die Schiene und so weiter. Also eigentlich das, was alle, außer vielleicht die AfD, sagen. Aber mal konkrete Zahlen. Wie viel Geld soll da fließen? Wie soll die Organisationsstruktur weiterhin sein? Ja, also soll es weiterhin so eine Mischform aus Privat und Staat sein, die nichts Halbes und nichts Ganzes ist, wie es ja bei der Deutschen Bahn jetzt leider nun mal so ist? Dazu gibt es auch kein Wort, was verloren wird. Wie viele Schienenkilometer müssen neu verlegt werden? Wie viel muss vielleicht wiederhergestellt werden? Müssen Bahnhöfe wieder ins Netz mehr angeschlossen werden, die man vernachlässigt hat oder so? Es ist alles kaum durchdacht. Auch die Frage, ob man Inlandsflüge nicht verbieten will, da wird noch nicht mal drüber nachgedacht. Und stattdessen heißt es dann, wir wollen, dass die Luftfahrt ein preislich wettbewerbsfähiger Verkehrsträger ist und der Luftverkehrsstandort Deutschland erhalten bleibt.
Ja, das heißt ja mit anderen Worten, dass man also nicht zu hohe Preise da verlangen will, vor allem, dass man den Flugkonzern nicht so viel abverlangen möchte, damit Deutschland immer noch gerne angeflogen wird und all das. Die Luftfahrt ist ja sonst nicht wettbewerbsfähig, also es muss alles schön billig bleiben, das heißt umweltschädlich. Aber so ein Pessimismus, das möchte man jetzt bei der CDU auch nicht, und wir schauen doch lieber mal in so eine strahlende Zukunft. Zu lesen steht da, ebenso wollen wir die positiven Aspekte des Fliegens und die Innovationskraft der Luftfahrt wieder stärker herausstellen und als Schlüsseltechnologien gezielt fördern. Die Entwicklung von Flugtaxen ist zwar noch eine Vision für die Zukunft, aber sie wird zunehmend realistischer.
Es fasst das Programm eigentlich ganz wunderbar zusammen. Keine konkreten Zahlen, völlig unrealistisch, aber ganz viel 10x-DNA.
Ja, das werden bittere Jahre. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld.
Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!